Heute Morgen kommen wir zum dritten Kapitel der Offenbarung. Wir werden nicht das ganze Kapitel betrachten, also bitte ein Appell an euch alle, das ganze Kapitel nochmal eigenständig durchzulesen, zu Hause. Aber wir werden uns einen besonderen Abschnitt in diesem dritten Kapitel zuwenden, nämlich dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Mit Fokus auf Vers 7, ein Wort an die Gemeinde in Philadelphia, da heißt es, und wie in jedem Brief geht das dann so, da fängt es immer mehr an, in der Selbstdarstellung Jesu, was sagt er? Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand tut auf. Amen. Wir werden kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, jetzt, dass wir uns versammeln dürfen unter deinem heiligen Wort, wollen wir dir Dank sagen, dass wir das so frei und unverboten tun dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ansprichst durch dieses Wort, damit wir alle, die wir gekommen sind, oder später zugeschaltet sind und die Audiodatei anhören, dass wir alle etwas mitnehmen können. Das wird nur dann gelingen und geschehen, wenn du uns deinen Segen gibst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns segnest, die Reden und Hören auf dein lebendiges Wort. Amen. Und jetzt lesen wir Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und Maria, darf ich dir bitten?
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeil in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinem Namen dem Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Amen.
Meine liebe Gemeinde, habt ihr es bemerkt? Sogar drei herausfordernde Jubiläen bringt das Jahr 2023 für unsere kleine Gemeinde. Erstens, im Jahr 1983 begann Bruder Reinhold Witter hier in Neuhofen Menschen das Evangelium zu versammeln. Das sind bald 40 Jahre her. 40. Zweitens, gestern hat unsere Schwester Yvonne ihren 50. Geburtstag erlebt. Und drittens, Freitag, warum um den heißen Brei herumreden? Freitag feierte unser Pastor seinen 65. Wie ist das denn so, 65 Jahre alt zu sein? Ist das eher Grund zum Jammern? Man hat Rücken. Man sieht nicht mehr so gut aus. Und man wird dauernd auf die nahe Rente angesprochen. Oder ist das eher Grund zur Vorfreude? 65 ist immer das neue 50. Man geht für die Gesundheit. Manche laufen sogar Marathon. Einige freuen sich bald nicht mehr mit den Kollegen ärgern zu müssen. Kurz und gut, man fühlt sich auch sonst sehr zuversichtlich. Hagar, kennt ihr Hagar, der berühmte Comic, Wikinger, kam einmal ganz begeistert aus seinem Haus heraus und rief seinem Freund Sven Glücksspiels zu: Du, meine Frau Helga hat gesagt, ich werde nie alt. Toll, was? Drinnen jedoch seufzt Helga vernehmlich: Ich habe gesagt, du wirst nie erwachsen. Wie auch immer, man schafft das schon mit der 65. Andere schaffen es diesem Jahr auch. Madonna zum Beispiel. Ein bisschen Chirurgie dabei. Olaf Scholz und auch Ursula von der Leyen. 65, geht schon. Aber wie ist das mit Organisationen? Menschen werden älter, auch Organisationen. Und Gruppen in Politik, in Wirtschaft, Sport und Kultur hören es immer mehr. Ihr seid alt geworden. Habt die nötige Verjüngungskur verpasst. Absteigen. So kann es gehen. Und Gemeinden, werden die auch älter? Wahrscheinlich schon. Sie altern auch. Also 40 Jahre ist es her, seit es hier angefangen hat, eine reformierte Gemeinde. Ja, Gemeinden altern auch. Und sind sie dann mit 40 richtig alt? Kommt drauf an, oder? Kommt drauf an. Sicher hat eine Gemeinde mit 40 ihren Stil gefunden. Vieles läuft routiniert. Man erfindet sich nicht dauernd neu. Unter Umständen ist eine Gemeinde mit 40 aber auch ein bisschen festgefahren. Nicht mehr so beweglich, sie hat vielleicht Rücken. Oder sie hat sich noch einmal besonnen, sich neu verständigt, warum es sie geben soll und wie sie ihren Dienst tut für die Menschen im Kremstal. Woran würde man merken, ob eine Gemeinde mit 40 eine quick lebendige Gemeinde ist? Wer könnte ein solches Zeugnis ausstellen? In der Offenbarung des Johannes werden 7 Gemeinden aus dem Bereich der heutigen Türkei getestet. Und sie bekommen Post, eine E-Mail vom Chef persönlich. Jeder Gemeinde wird mit knappen Worten mitgeteilt, wie es um sie steht, und ob sie aus Sicht der himmlischen Zentrale eine gute oder eine weniger gute Gemeinde ist. Gemeinden sind nicht einfach gleich. Manche kommen besser klar und andere etwas schwieriger. Eine dieser 7 Gemeinden gehört zu der kleinen Stadt Philadelphia. Das hat nichts mit Frischkäse zu tun und liegt auch nicht in der USA. Philadelphia ist griechisch und bedeutet Bruderliebe. Philadelphia. Der Gründer der Stadt, ein König Attalos, wollte der Liebe zu seinem Bruder Eumenes ein Denkmal setzen. Und darum nannte er die neue Stadt Bruderliebe. Philadelphia. Und das war auch schon fast. Hatte diese Stadt eine besondere Bedeutung? Veel Anzeigen. Wirtschaftlichen Erfolg? Keineswegs. Philadelphia hatte es schwer. Wie auch heute noch in der Türkei, das Städtchen wurde mehrmals von Erdbeben zerstört. Aber immer auch wieder aufgebaut. Also ein kleines Städtchen, und eine kleine Christengemeinde. Warum bekommt solch ein Kaff eine himmlische Beurteilung, die es dann sogar in die Bibel geschafft hat? Schauen wir näher hin. Offenbar kann man an dieser wie an den anderen sechs Gemeinden Grundlegendes erkennen, Gültiges, Wichtiges, wenn wir fragen, welche Gemeinde von Jesus ein gutes Zeugnis bekommt und wie es um die reformierte Kirche in Neuhofen steht nach 40 Jahren. Was zählt für eine gute Gemeinde? Ich bin für einen Prediger völlig überraschenderweise auf drei Merkmale gekommen. Und ich sage es lieber vorweg, sie werden nach hinten hin kürzer. Das Erste. Bleibt sein. Eine offene Tür. Vielleicht habt ihr es noch in Ohr, das war von einer Tür die Rede, die aufgeschlossen ist und nie wieder zugeschlossen wird. Ein Bild, wir kennen das, Türen können offen sein und uns einladen. Türen können auch verschlossen sein und uns den Zugang verwehren. Manchmal ist das so. Wir bekommen keinen Zugang, trauen uns nicht anzuklopfen. Wir sind zu spät dran und die Tür ist zu. Türen gehen zu und bleiben zu. Wie anders ist es, wenn uns jemand die Tür öffnet und uns hereinbietet, freundlich, herzlich willkommen, wie schön, dass du gekommen bist. Wir haben Zutritt. Wir dürfen von draußen nach drinnen. Wir werden aufgenommen. Jesus spricht von Türen, die schließt und von Türen, die öffnet. Er sagt, ich habe die Schlüssel. Achtung, er hat die Schlüsselgewalt über wichtigen Türen. Daher stammt das Bild. Kennt ihr das aus den Propheten, dieses Bild? Zum Beispiel Jesaja 22, Vers 22. Es ist leicht zu erinnern. Ich liebe das immer. 22, Vers 22. Da wird dem Eliakim zugesprochen. Ein Mann, der Zugang zu allen Räumen im Haus des Königs Hiskia hatte. Der König aus dem Hause David. Und dann sagt Jesaja, ich werde den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Das ist nicht so schwer, dieses Bild zu verstehen. Der Schlüssel Davids, das ist der Schlüssel, der Zugang zu der gewaltigen Schatzkammer gibt, die mit dem Namen David bezeichnet wird. Denn, falls Sie es noch nicht wussten, die Verheißung an David ist der Höhepunkt des Alten Testaments. Es ist die Verheißung des Messias. Denn woher würde der Messias geboren? Aus dem Hause David. Kurz gesagt, der Schlüssel David ist der Schlüssel, der den Zugang zu allen Schätzen des Reiches Gottes ermöglicht. Und Christus sagt hier, ich bin es, der diesen Schatz freigibt. Und auch hier heißt es, wo ich aufschließe, kann niemand zuschließen. Wo ich zuschließe, kann niemand öffnen. Und es heißt zweimal in der Offenbarung, dass Jesus von dieser Schlüsselgewalt Gebrauch macht. Einmal heißt es, und wir haben das vor drei Wochen schon gelesen, in Kapitel 1, er sei tot gewesen und nun aber lebendig, denn er habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Eine Tür, die sich für uns sonst erbarmungslos schließt, hat geöffnet. Und ist durch die Tür hindurch getreten. Zurück ins Leben. Wunderbar. Und er zieht alle hinter sich her, die sich ihm anschließen. Das ist die eine Tür. Sozusagen die Türen unten, im tiefsten Keller. Und das andere Mal hat er seine Schlüsselgewalt eingesetzt, um die Türen oben aufzuschließen. Die Tür zum Himmel. Den Zugang zu Gott. Und das genau ist die Tür, von der im Brief an die Gemeinde von Philadelphia de Rede ist. Dieser Gemeinde, die nicht viel Heer machte, bekommt die Zusage, ich habe vor dir eine Tür geöffnet. Und niemand kann die wieder zuschließen. Ja, da müssen wir jetzt einen Moment bleiben. Was ist das für ein Ort, diese kleine Gemeinde in Philadelphia? Fernab von den Hochburgen von Geld, Wissen und Macht. Was ist Philadelphia für ein Ort? Die Antwort, die Jesus an seine Gemeinde gibt, heißt: Ihr seid ein Ort, an dem eine Tür offen steht. Eine Tür zu Gott selbst, wie wir geschrieben haben, alle Sünder willkommen. Unsere Welt, in der wir leben, bedenk er mal, ist eigentlich eine Welt jenseits von Eden. Wir sind sozusagen unter uns als Menschen. Wir sind niet ons alleen, erschlossen, verschlossen, alleen auf ons gesteld, eine geschlossene Gesellschaft. Wenn wir die Bibel lesen, hören wir die alte Geschichte, warum das so ist. Wir sind aus dem Paradies vertrieben, vor die Tür gesetzt, allein mit uns. Der Zugang zu Gott ist verriegelt und verschlossen. Zugang verwehrt. Im ersten Buch der Bibel gibt es sogar ein Engel vor der Tür mit einem flammenden, blitzenden Schwert, sodass wir ja nicht auf die Idee kommen, uns Zugang zu verschaffen, zu wollen. Und dann, im Hause Davids, dann kommt Jesus. Und wir hören es und wir singen es in ein altes Kirchenlied. Heute schließt wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Und damit ist der Zugang offen zur Welt Gottes. Die Tür steht offen. Und Jesus sagt, niemand kann sie verschließen. Niemand und niemals. Niemals wird euch der Zugang zu Gott versperrt sein. Ich habe die Schlüsselgewalt. Die Tür ist für alle Zeit offen. Und hast du schon bemerkt, wie erstaunlich oft man dies liest im Neuen Testament? Römer 5. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Und Hebräer Kapitel 10. Weil wir nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesus den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, der er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens. Du darfst zutreten. Zugang ist frei. Nun wird es aber einer Gemeinde gesagt. Was zeichnet euch auch aus? Was macht euch zu einer guten Gemeinde? Nun, sagt Jesus, etwas, das ihr euch überhaupt nicht verdient habt. Etwas, das nicht das Ergebnis eurer fleißigen Arbeit, eurer unermüdlichen Gebete, eurer guten Predigte, eurer Opferbereitschaft ist. Ihr seid eine gute Gemeinde, weil ihr der Ort seid, an dem die Tür offen steht. Das ist das Gute. Ein merkwürdiges Qualitätssiegel. Die Gemeinde als Haus der offenen Tür. Aber nein, ich kenne das Wort heute auch in anderem Kontext. Nein, es geht nicht um eure Offenheit für andere. Das kommt noch. Es geht um Größeres. Und wenn ihr darüber reden wollt, warum ihr auch für andere offen sein solltet, dann hört zuerst dieses, weil hier bei euch die offene Stelle ist. Die Stelle, an der diese geschlossene Welt einen Riss hat. Eine Stelle, an der die Tür offen steht. Das mag euch ein bisschen abstrakt vorkommen, aber es ist die beste Nachricht, die ich euch heute zum Jubiläum überbringen kann. Gemeinde in Philadelphia, in Neuhoven, ist der Ort der offenen Tür. Die Stelle, an der die geschlossene Welt eine Öffnung hat. Und das bedeutet ja, wie bei jeder anständigen Tür, da kann man eintreten. oder kann von der anderen Seite jemand zu uns kommen? Ich verlasse die abstrakte Bilder. Was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Sie ist der Ort, an dem Menschen mit aller ihrer Not an eine offene Türe treten können, weil für sie der Himmel offen steht. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Und wie herrlich einladend hat unser Herr Jesus das gesagt. Kommt her zu mir. Ihr alle, die ihr euch abmüht und leidet unter eurer Last. Und wo der Himmel offen steht, da könnt ihr Zugang finden. Und kommt euch zu, was der Himmel und nur der Himmel zu bieten hat. Die Tür sagt, immer, egal was passiert, hast du Zugang. Darfst kommen und wirst nicht abgewiesen. Du musst auch nicht erst ein guter Mensch werden. Oder bescheidener gesagt, ein besserer Mensch. Komm einfach. Die Tür steht dir offen. Und dann ist da immer ein bisschen mehr, als Menschen für andere tun können. Darauf kommt es an. Da ist immer ein bisschen mehr, als wir Menschen für andere tun können. Weinenden finden Trost, schuldige Vergebung, Entkräftete stehen wieder auf, Verirrte finden einen Weg, Nutzlose werden gebracht, Gedemütigte bekommen Würde, Trauernde finden Hoffnung und Kleine sind groß. An der einen Stelle in der Welt, an der diese verschlossene Wirklichkeit einen Ritz hat, da kommen gute, starke Worte zu uns. Brot und Wein, Zeichen und Garantie von Versöhnung, Gaben, die uns auch ausrüsten, innere Stärkung, Orientierung, Segen, Hoffnung, Trost. Und dafür, liebe Geschwister, dafür gibt es euch. Hier ist Jesus. Hast du schon gestaan? Hier ist Jesus. Und weil hier Jesus ist, ist hier eine offene Tür, die niemals verschlossen werden kann. Darum geht es hier immer um mehr als Veranstaltungen, mehr als religieuze riten, um meer als moraal. Hier ist Jesus, die offene Tür. Hier wird Leben gerettet, getröstet, aufgerichtet, erneuert und verändert. Extrem positief, was? Hier hörst du nicht, dass du nie genug bist und nie hinreichst. Hier hörst du, es ist gut. Er hat es zelf gezegd, am Kreuz. Es ist alles volbracht. Du bist daheim. Daheim. Darum ist auch das die Aufgabe in allen Aufgaben. Das ist die Aufgabe. Weißt du, ich habe mir gedacht, die letzten Wochen so bedacht. Wir können den Menschen nicht geben, was sie brauchen. Das können wir einfach nicht. Aber wir zeigen ihnen die offene Tür. Wir begleiten sie gerne auf den Weg zu dieser Tür. Das zeigt Jesus damals seinem kleinen, unscheinbaren Kirchlein. Du hast ein Geheimnis, größer als man ahnt, wenn man dich sieht. Du, Ort einer offenen Tür. Und das ist meine erste und längste Antwort auf die Frage, wie man mit 40 eine gute Gemeinde ist. Bleib sein, denn bei ihm ist eine offene Tür. Zweitens, bleibt sein eine kleine Kraft. Nun bekommen wir einen klareren Blick auf diese Gemeinde. Es scheint fast widersprüchlich, was wir hören. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Es scheint, als wären sie fleißig und könnten etwas vorweisen. Dann aber auch, du hast kleine Kraft. Und es kommt schlimmer. Da ist Widerstand. Da sind Leute, die mögen dich nicht. Da ist eine echte Bedrohung für dich. Aber dann auch wieder, du hast festgehalten an meinem Wort. Du bist treu geblieben im Bekenntnis. Das ist viel auf einmal. Werk, die Jesus kennt, Kraft, aber nicht sehr viel, Widerstand, und davon reichlich, festhalten an Jesus, seinem Wort und Bekenntnis. Was ist also los mit dieser Gemeinde? Mir ist deutlich geworden, dass das alles zusammenspielt. Ihr kennt alle so ein Mobile, hè? Ja? Dinge aan verden. Und es ist eine Kunst, dass alles ein bisschen im Balance bleibt. Da gleicht eins das andere aus. Und genauso, indem eins das andere ausgleicht, bleibt das Ganze in Bewegung und stabil, mobil. Hier auch das Werk und die Kraft, der Widerstand und das Festhalten. Die Gemeinde ist fleißig, da ist einiges los. Sie feiern Gottesdienste, sie dienen den Armen, kümmern sich um Flüchtlinge, beerdigen Tote, begleiten Menschen in ihren Krisen. Und ja, feiern können sie auch. Sie spielen Musik und singen. Und Jesus sagt, ich sehe das alles. Es ist mir nicht verborgen. Gut gemacht, liebe Gemeinde. Aber dann merken sie, unsere Kraft ist klein. Sag es mal ganz ehrlich. Viel zu klein. Es wäre zoveel zu tun. Im Oberösterreich. Aber wir schaffen das gar nicht. Und bang könnten sie jetzt fragen, wie sollen wir nur klarkommen? Kleine Kraft. Und Jesus sagt, so ist es. Ihr seid nicht so stark, wie ihr gerne wäret. Aber das, weißt du, das ist gar kein Problem. Für mich ist kleine Kraft kein Problem. Meine Gnade ist in eure Schwäche da. Und das Entscheidende. Wäret ihr bärenstark und brauchtet mich nicht, das wäre wirklich ein Problem. Ach ja, und dann gibt es Widerstand. Was sie glauben, an wen sie glauben, das ist nicht mehrheitsfähig. In den Medien macht man sich über sie lustig. Die Behörden behindern ihre Arbeit. Öffentlich hier in Philadelphia wird ihr Glaube an Jesus lächerlich gemacht. Aus wichtigen Ämtern will man sie herausdrängen. Neulich ist nachts sogar einer verprügelt worden. Jesus, siehst du das dann nicht? Wir geraten unter Druck. Jesus sagt, ich weiß, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Haltet durch, bleibt bei dem, was ihr glaubt. Ja, sagen sie, das tun wir, ja, das tun wir, wir halten an dir fest. Wir lassen uns nicht verrückt machen. Wir wissen, dass Glaube keine Mehrheitsentscheidung ist. Genau, sagt Jesus, genau. Und ihr werdet noch sehen. Da wird manche zum Glauben und zu euch finden, von dem ihr es euch jetzt beim besten Willen nicht vorstellen könnt. Die euch jetzt angreifen und sich über euch lustig machen, die werden mich begegnen. Denkt an die offenen Türen. Und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt. Und merkt ihr, wie das zusammengehört? Euer Werk und eure kleine Kraft. Der Widerstand und euer Bekenntnis wie ein Mobile. Wenn ich über unsere Gemeinde nachdenke, dann könnte man auch etwas anders erzählen. Wir könnten doch unsere Muskeln spielen lassen. Kleine Kraft, naja, wir haben schon etwas. Ein von fünf hier ausgebildete Theologen. Ein von fünf. 30% macht Musik. Lebhaftes Singen, Jeder Sonntag Programm am Morgen und am Abend. Jeder Woche Gebetstreff. Kleine Kraft. Man müsste schon mit dem Wort ein bisschen kokettieren. Gebeten und werken, engagiert sein, wie verstehen etwas davon? Aber wenn man, wie dieser Holländer, länger als ein halbes Jahr hier ist, merkt man etwas anderes. Da ist etwas dran an unserem Mobile. Wie steht es auf dem zweiten Blick? Auf den zweiten Blick sehen wir tiefer. Menschen gibt es wenige. Wie viel sind dazu gekommen in den letzten 10 Jahren? Wir sehen Enttäuschung und auch Widerstand. Es gäbe so viel zu tun, aber wer soll das alles leisten? Für die meisten von uns ist in dem Familien- und Verwandtenkreis schon viel zu tun. Und da ist Schmerz. Wenn ich die Gebete am Donnerstag mitbete, dann gab es in 40 Jahren auch Kinder, die weggegangen sind. Enkelkinder. Kirchenmitglieder, die weggeblieben sind. Enttäuschte Freundschaft. Gescheiterte Versuche, das zu heilen. Es gab Trauer und Not, wenn eine Ehe zerbrach und wir auf Distanz standen, hilflos daneben. Viel Schmerz. Und da ist auch Widerstand. Denn dass wir mehr von Jesus als von der Kirche reden, dass wir an den Gekreuzigten und Auferstandenen glauben, auf den allein alles ankommt, dass wir von Menschen mehr wünschen als eine folgenlose Taufe und eine distanzierte Mitgliedschaft in der Kirche, dass es uns um lebendiges und mündiges Christsein geht, das bleibt auch im Kremstal umstritten und stößt nicht nur auf Applaus. Was tun wir in Überforderung, Schmerz und Widerstand? Sicher, wir tun, was wir können. Sicher, wir lassen uns trösten. Kleine Kraft ist kein großes Problem. Sicher, wir verstehen, an Jesus zu glauben, ist keine populäre Lebensweise. Alles okay. Aber eins ist entscheidend. Sein bleiben. Bei Jesus bleiben. Sein Wort festhalten. Jesus sagt das so. Du hast mein Wort bewahrt. Unsere Gemeinde mag eine kleine Kraft haben, aber sie hält mit Eifer das Wort fest. Sie bewahrt es immer wieder. Ich spüre das auch. Ihr mögt eine sorgfältige Auslegung und einen Ansporn dazu. Und damit kommen wir dem Geheimnis auch ein Stück näher. Wir lieben das Wort. Doch, wir lieben das Wort. Wir hören das Wort. Wir forschen im Wort. Wir vertrauen dem Wort. Wir gehorchen dem Wort. Wir achten das Wort höher als alle anderen Worte, die unser Herz und unser Verstand beanspruchen. Und das Wort, es ist das Wort derer, die uns Jesus bezeugen. Darum könnten wir auch sagen, wir lieben Jesus. Wir achten Jesus mehr als alle, die unser Herz und Verstand beanspruchen. Wenn er ruft, kommen wir. Wenn er uns sendet, dann gehen wir. Wenn er uns Menschen zeigt, die ihn brauchen, kümmern wir uns. Wenn er uns herausfordert, dann wagen wir Dinge, die wir sonst nie in Betracht zögen. Wenn wir Mangel spüren und unsere kleine Kraft, dann liegen wir ihm in den Ohren. Wenn er uns etwas zusagt, nehmen wir es für bare Münze. Wenn er uns bremst, gehen wir keinen Zentimeter weiter. Wenn wir den Schmerz spüren, suchen wir seinen Trost an der offenen Türen. Wenn wir erkennen, dass wir versagt haben, schuldig aneinander, an anderen und an ihn, es gründlich verbockt haben, dann wenden wir uns an ihn und erfahren auch, dass er uns vergibt. Er schließt die Tür nie wieder zu. Wir loben ihn, feiern ihn, betrachten ihn, erwarten ihn. Komm zu uns, Herr. Das ist es, was wir uns wünschen, mehr als alles andere. Da fehlt noch eine Pointe. Jesus sagt zu den Christen in Philadelphia: Ich kenne deine Werke, ich sehe deine kleine Kraft, ich registriere den Widerstand, das alles sehe ich. Ich sehe, wie du dennoch am Glauben festhältst. Ich sehe, dass ihr nicht auseinander lauft. Gut. Und wisst ihr, warum das alles so ist? Wisst ihr, warum ihr euch nicht sorgen müsst? Wisst ihr, warum eure kleine Kraft ausreicht? Wisst ihr das? Nein? Ich will es euch sagen. Weil ich euch halte. Ich werde dich bewahren, sagt Jesus zu den Christen in Philadelphia. Nicht vor allem Schweren, aber in allem Schweren. Ich werde dich bewahren, liebe Gemeinde Neuhofen, das ist die Pointe. Darum geht es. Und dann mach weiter. Mach weiter mit deinem Werk, deiner kleinen Kraft. Trotz des Widerstands. Bleib im Glauben. Bleib am Wort und am Bekennen. Bleib bei Jesus. Und jetzt machen wir mal Pause. Unsere 16-Jährige wird uns erfreuen mit Musik. Ich bitte dich. Danke. Zum Schluss, drittens, bleib sein, auf dich warten neue Aufgaben. Das ist der Ausblick, eine offene Tür, neue Aufgaben. Wer weiß, was das ist? Was für uns als nächstes kommt? Vielleicht hätten wir die letzten Wochen schon einen kleinen Vorschmeck. Vorgeschmeck. Lebendig bleibt eine Gemeinde, die mit ihrer kleinen Kraft die neuen Aufträge anpackt, die Altes sterben lässt, wenn es seine Zeit hatte, und die Raum schafft für das, was jetzt dran ist. Der Gemeinde in Philadelphia werden ganz andere neue Aufgaben in Aussicht gestellt. Sie soll eine Säule, ein Stützpfeiler werden im himmlischen Tempel. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob jemand das hier als eine attraktive Aussicht bezeichnen würde. Was wird mal aus dir? Oh, ich mache Karriere als Pfeiler. Ich mache demnächst in Marmor, Stein und Eisen. Das ist schon ein skurriles Bild. Typisch Offenbarung des Johannes. Aber ich habe mal in meinen alten Aufzeichnungen nachgesehen, Jänner 1994, da hatte ich über diese Bibelstelle zu predigen. Das war in einer Reihe über die Kapitel 2 und 3. Und ich habe damals erzählt, ich habe mir die Zähne ausgebissen an der Säule und dem Pfeiler, bis eine Schwester mir sagte, heißt das nicht einfach, dass wir für immer und alle Zeit ganz nah bei Jesus sein dürfen? Genau das heißt es. Für immer in der Nähe Jesus. Für immer ein Ehrenplatz in seinem Haus. Denn eines Tages tritt zum letzten Mal durch die offene Tür. Tritt hervor. Sichtbar für alle. Dann kommt wieder. Und dann ist es gut und genug mit unserem Werk und der kleinen Kraft. Dann wird alles neu und gut. Dann sehen wir, wonach wir uns jetzt oft nur sehnen. Dann wird vollkommen, was wir jetzt immer nur als Stückwerk bekommen. Dann hört die Überforderung auf und der Schmerz und auch der Widerstand. Dann ist Schluss mit dem Leid, der Verfolgung, der Armut und dem Tod. Dann sind wir ganz nah bei Jesus. Bis dahin, bleib sein. Punkt 60 ist kein einfaches Alter für Menschen. In manchen wird die kleine Kraft noch ein bisschen kleiner. Die Jugend ist schon fern, das Alter schickt seine Vorboten. Ein Freund von mir erregte sich kürzlich, weil er per Mail mit Werbung versorgt wurde, aber nicht für Laufschuhe oder Eventurlaub, sondern für Treppenliften. Treppenliften. Das darf doch nicht wahr sein. Aber so ist das. Das Alter macht vor keinem Halt. Aber Gemeinden mit 40 sind da ein bisschen anders. Menschen in Gemeinden werden älter, auch hier in Neuhofen. Die Gründergeneration ist schon lange weg. Die zweite Generation ist schon angefangen, ein bisschen älter zu werden. Aber eine Gemeinde ist immer ein Strom von Menschen, die immer aufs Neue an der offenen Tür Jesus begegnen und fortan mit kleiner Kraft und festem Beharren ihm folgen, bis sie dem Staffelstab weiterreichen an die Nächsten. Und so wird Gemeinde nie alt. Immer bleibt aber das eine. Sein bleiben. Liebe Gemeinde, und wenn das eure Überzeugung ist, rufe dann einfach kräftig. Amen. Ich habe Yvonne gefragt, welches Lied würdest du noch gerne an diesem Sonntag nach deinem ersten halben Jahrhundert gerne noch einmal singen? Und dann hast du gesagt, Lied 285. Gerade dieser Text. Jesus, wir sehen auf dir. Jesus, wir hören auf dir. Jesus, wir warten auf dich. Dreimal wir. Und das gefällt mir sehr gut. Ich weiß, Yvonne, du singst gerne zusammen mit uns. Und so wollen wir auf die Predigt antworten. Lied 285.
Wir sehen.